Man kann sehr viel Sicherheitstechnik einsetzen, dadurch wird ergo aber nicht die Maschine sicherer. Sondern ja, manchmal setze ich dann sogar einen Manipulationsanreiz, weil derjenige, der die Maschine bedient, also der Operator, sagt dann, ich habe aber keine Zeit, ein gewisser Produktions-, ich sag mal, Druck.
Richtig, ja.
Zeit damit ist Geld.
Manipuliert, ja, ja.
Also ist doch der Best Case, die Maschine oder den Ablauf so zu konstruieren, dass ich keinen Manipulationsanreiz setze.
Willkommen zu einer neuen Folge von The Hidden Champion. Ich bin Johannes Wosilat und heute spreche ich mit Jens Müller, dem Gründer und Geschäftsführer von M&P Sachverständige, der sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, Unfälle am Arbeitsplatz zu verhindern mit seinem tiefen Praxis-Know-how, und ich meine wirklich tiefen Praxis-Know-how, und spezialisiertem Fachwissen steht er Herstellern und Betreibern von Maschinen und Robotern unter anderem bei der komplexen Herausforderung der CE-Kennzeichnung zur Seite. Jetzt fragt ihr euch, was ist das CE-Zeichen? Einfach erklärt, ist ein Hinweis darauf, dass ein Produkt vom Hersteller geprüft wurde und dass es alle EU-weiten Anforderungen an Sicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz erfüllt. Es ist Pflicht für alle weltweit hergestellten Produkte, die in der EU vermarktet werden. Es sieht einfach aus und dafür steckt allerdings ziemlich viel drin. Jens Müller hat die Stärke, diese komplexen Anforderungen in eine einfache und umsetzbare Lösung zu übersetzen. Wir sprechen mit Jens über seinen Job und vor allem über die Motivation hinter seiner Arbeit. Ich bin ja ein Typ, der mit Fachchinesisch nicht so gut klarkommt, dafür umso mehr der Jens. Bleibt dran, ist ein spannendes Interview, das den Spagat zwischen Fluch und Segen aus der Welt der Maschinensicherheit und Robotik, so finde ich, ziemlich gut meistert. Und jetzt viel Spaß beim Interview. Wir sind hier im wunderschönen Brackenheim, unweit von Stuttgart entfernt, und ich bin bei der Firma M&P. Und heute spreche ich mit Jens. Hi Jens.
Grüß dich Johannes.
Du darfst dich jetzt
willkommen bei uns.
Du darfst dich einmal jetzt selber vorstellen und sagen, was macht ihr eigentlich?
Ja, kurz zu meiner Person. Wie gesagt, mein Name ist Jens Müller, Gründer und Geschäftsführer von M&P Sachverständige. Wir haben uns spezialisiert auf die Unterstützung für Maschinenhersteller, Roboterapplikationen. Und auch Betreiber halt die bestmöglich in Bezug der Mindestanforderungen zu unterstützen.
Mhm. Wenn du von Mindestanforderungen sprichst, was genau meinst du denn?
Dieses Thema ist mal Maschinensicherheit, CE-Kennzeichnung. Ich baue als Betreiber eine Maschine um. Welche Dinge sind zu beachten? Ich bin Maschinenhersteller, entwickle neue Maschinenarten. Ich integriere einen Roboter. Und wir begleiten halt unseren Kunden in Bezug der Mindestanforderungen, weil oftmals dieses Regelwerk nicht beim ersten Durchlesen schon direkt verständlich ist. Und wir kommen ja aus der Praxis von meiner Person halt nochmal. Ich bin halt gelernter Maschinenbauer, war beim Roboterhersteller, war bei einem großen Systemintegrator, war Serviceleiter, habe halt über Jahre selber die Anlagen global abgenommen als Supervisor. Also die ganzen gesammelten Erfahrungen, mittlerweile über 25 Jahre, die teilen wir jetzt einfach mit dem Kunden. Und das wird auch sehr gut angenommen. Also wir sprechen dieselbe Sprache.
Und du weißt, von was du sprichst. Meistens.
Manchmal fühlen wir uns als Mentoren oder als Übersetzer, weil letztendlich wir spiegeln nochmal die normativen Anforderungen in verständliche Anforderungen, auch für den KMU, also gerade vom Kundenklientel, ist wirklich vom Kleinstunternehmen, der 2-3 Mitarbeiter hat, der jetzt automatisiert und die Dinge selber tun möchte und auch es kann. Und wir zeigen im Vorhinein schon, welche Dinge kommen auf ihn zu, kann er dieses selber, wo benötigt er Unterstützung, also sehr breit gefächert.
Und am Ende geht es ja darum, dass keine Menschen zu Schaden kommen, oder?
Das ist natürlich dieses oberste Ziel. Ich sag mal, nicht perspektivisch die Maschinensicherheit, sondern Arbeitsschutz. In persona bin ich auch noch Sachverständiger für Arbeitssicherheit. Heißt, auch dahingehend begleiten wir den Kunden von dem klassischen, ich sag mal, CE-Prozess. Ich erstelle eine Konformitätserklärung, eine Betriebsanleitung etc. pp. Bis hin zum sogenannten Gefahrenübergang. Der Hersteller bringt ein Produkt in Verkehr, eine Maschine. Und wir begleiten dann auch den Betreiber. Er muss dann auch gewisse Dinge nach dem Arbeitsschutz nochmal umsetzen.
Ihr seid ja EU-zertifiziert. Was heißt das denn genau? Weil das sagt mir jetzt persönlich gar nichts.
Wir haben diesen Weg der EU-Zertifizierung auf uns genommen, weil dieses Thema, ich sag mal, CE ja sehr breit gefächert ist und wir wollten uns dann spezialisieren und auch die nötige Qualifikation von einer neutralen Stelle einfach bewerten lassen. Mhm. Deswegen haben wir da in dem Fall nochmal ein Studium abgelegt, ein 12-monatiges Studium, plus mehrere Prüfungen, plus polizeiliches Führungszeugnis, also auch ein iterativer Prozess. Im Vorhinein wussten wir gar nicht so richtig, was auf uns zukommt, mussten im Vorhinein dann schon innerhalb des Zertifizierungsprozesses als Arbeitsnachweise vorlegen, welche Projektarbeiten haben wir umgesetzt, etc. pp. Und nach dieser, ich sag mal, sehr intensiven Prüfung aus Brüssel sind halt die Zertifikate ausgestellt worden, heißt, ich habe eine eigene Prüfnummer, die ist dann auch offiziell, ich sag mal, auffindbar im Regelwerk, in der Zertifizierungsübersicht, wo dann die einzelnen Fachbereiche.
Und hilft sind. Euch das weiter?
Wir haben schon dadurch, ich sag mal, einen gewissen Expertenstatus einfach erlangt. Ich sag mal, nach der Nachweis der Qualifikation.
Aber da muss man echt sagen, den hast du ja eigentlich auch schon vorher gehabt, ne? Allein von deinem Werdegang, von Robotik, Systemintegrator, das ist jetzt ja auch nicht, da hast du ja auch schon jahrelang drin gearbeitet, ne? Und warst ja auch dafür auch mitverantwortlich.
Korrekt, aber gerade da dieses Thema, ich sag mal, sehr breit gefächert ist, bringt es manchmal einen, ich sag mal, noch einen Schritt weiter mit einer neutralen, ich sag mal, Zertifizierung, um einfach die besondere Sach- und Fachkunde nochmal bestätigen zu lassen.
Gibt es davon viele in Deutschland?
Im Bereich Maschinensicherheit und CE, es gibt halt einen Bundesverband. Den einen oder anderen Kollegen kennt man, wo man auch manchmal sich nochmal vergewissert. Auch wir fragen nochmal im Kollegenkreis nach, in Bezug der Interpretation von gewissen Themenschwerpunkten. Und wie gesagt, auch Projekte werden schon mal gemeinschaftlich umgesetzt. Also je nach Volumina und Fachgebiet.
Okay. Was war denn so der beste Rat, den du je bekommen hast? So nach 25 Jahre Erfahrung als Nicht-Selbstständiger. Was war denn so in dieser Zeit der beste Rat, den du je bekommen hast?
Der beste Rat jetzt im Beruflichen?
Im Beruflichen tatsächlich, ja. Bevor du die Entscheidung getroffen hast, in die Selbstständigkeit zu gehen. Die Frage, die werde ich auch darauf nochmal stellen, aber dann auf die Zeit in der Selbstständigkeit beziehen. Aber die erste Frage, was war so der beste Rat?
Ja, der beste Rat war einfach, geh deinen Weg. Wenn ich jetzt einfach für mich persönlich zurückblicke, ich bin klassisch angefangen als Maschinenbauer, also quasi einen Handwerksberuf gelernt, habe noch eine zweite Ausbildung als Industrieelektroniker umgesetzt, habe meinen Meister gemacht. Und über die Jahre habe ich mich persönlich weiterentwickelt und bin halt von der Persona einfach so, ja, ich habe da kein Ende in Sicht. Wenn ich einen Interessensschwerpunkt habe, ich bilde mich immer weiter und habe ein eigenes Interesse, einfach weiterzukommen, spiegelt sich jetzt einfach in meiner Vita. Also ist mal klassisch angefangen, dann Abteilungsleiter, Serviceleiter, und halt die unterschiedlichen beruflichen Stationen bei den anderen Unternehmen.
Und warum hast du dich dann selbstständig gemacht? Weil das war ja schon sehr ausfüllend, oder?
Sehr ausfüllend, auch spannende Zeiten. Zielsetzung meinerseits, oder ich hatte die Möglichkeit, als Gesellschafter bei einem Unternehmen mit einzusteigen. So war die Ausrichtung, der Plan. Dann kamen aber die Zeiten der Pandemie. Da wurden die Dinge, ich sag mal, leider verworfen. Und da war wirklich der Zeitpunkt, die Selbstständigkeit zu starten. Mit meinem jetzigen Geschäftspartner und langjährigen Kollegen hatten wir schon in 2016 die erste Idee der Selbstständigkeit. So, wir haben halt viele Seminare, Schulungen gemeinschaftlich umgesetzt und abends nach einem langen Schulungstag sitzt man schon mal zusammen. Manche Ideen werden ja auf einem Bierdeckel kreiert. Und da haben wir auch mal in Nürnberg beim TÜV und haben die Ausbildung gemacht zum CE-Beauftragten. Ist mal so eine Basisausbildung. Und da kam wirklich die Idee, ja, uns selbstständig zu machen. hat jetzt in Summe ja über 6 Jahre gedauert, um das in die Realität umzusetzen. Aber manche Dinge brauchen einfach Zeit und müssen reifen.
Ja, wahrscheinlich sind auch diese Prüfungen, die da mit einhergehen, auch nicht gerade von heute auf morgen zu machen, oder? Um am Ende sich Sachverständiger, EU-zertifizierte Sachverständiger zu nennen, letzten Endes.
Rückblickend, manchmal ein etwas steiniger Weg und man hat Dinge dann angestoßen und sich entschieden, dieses zu tun. Erst wenn man im Prozess ist, auch wieder des Lernens, Prüfung abzulegen.
Kann ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen für mich. Aber ich bin halt 2 Jahre jünger als du, ne? weil du hattest ja schon ausgelernt in vielen Bereichen. Maschinenbauer, dann Elektro, hast du eben noch gesagt. Aber du hast dann nochmal Lust gehabt, dich dem zu stellen, nochmal, sag ich mal, 1 Jahr lang das Studium absolvieren.
Richtig.
Abzuschließen. Okay. Was für ein Typ Mensch bist du denn eigentlich?
Viele sagen ein Macher, in Anführungsstrichen, manchmal auch im positiven Sinne Workaholic. Also auch in den anderen beruflichen Stationen habe ich eher schon so einen Unternehmergeist, ein Machertum. Also kein 9-to-5, sondern eher ja vorausschauend zu blicken, auch mal neue Dinge anzufassen und auch auszuprobieren. Und diese spiegelt sich natürlich jetzt als Unternehmer, wenn ich zurückblicke, vor 12 Monaten hat mein Geschäftspartner Igor im Homeoffice gesessen und ich selber auch noch im Homeoffice. Und erst im Mai 23 sind wir halt in den Gewerbepark gezogen, sind angefangen mit einem kleinen Büro. Jetzt zum Jahreswechsel haben wir uns von der Bürofläche mehr als verdoppelt. Und du siehst ja, wir haben auch jetzt genügend
Besprechungstisch,
weil Kunden möchten auch gewisse Themen hier bei uns im Hause besprechen. Und jetzt haben wir ja die Möglichkeiten dazu.
Du bist ja super aktiv auf LinkedIn. Wie stark siehst du denn LinkedIn als deinen Vertriebskanal? Weil du bist stark, also du bist sehr aktiv auf LinkedIn aufgrund deiner Veranstaltung, wo du quasi als Speaker auch noch sprichst. Wahrscheinlich wäre das ja gerade deine Antwort gewesen, dass das dein Vertriebskanal ist. Aber du hast ja diese beiden Sachen schon sehr für dich gewählt, auf vielen Veranstaltungen zu sein auf der einen Seite, aber dann auch darüber zu berichten auf der anderen Seite. Also wie sehr ist das genau dein Vertriebskanal? Oder sind beide Sachen sehr, sehr, sehr präsent?
Ich sag mal, der typische Sachverständige hat keinen Vertrieb, sondern der Kunde meldet sich bei uns, wenn er halt eine Aufgabenstellung hat. LinkedIn nutzen wir halt in dem Zuge, einfach unsere Bekanntheit zu steigern. Wenn eine Aufgabenstellung im Raum steht, meldet euch bei M&P Sachverständige. Das hat einfach den Hintergrund. Wir haben natürlich noch andere Kanäle, wo man gefunden werden kann, aber letztendlich einfach die Bekanntheit zu steigern.
Hast du ein paar Geschichten aus der Praxis? Wann braucht man denn jemanden wie euch? Also aber jetzt nicht in, du hattest vorhin ja schon so eine schöne Chart offen mit zig ISO-Zertifizierungsnummern. Da steige ich ja aus. Schon bei dem Wort ISO, es sei denn, es geht um ein ISO-Getränk, dann bin ich dabei, aber die Zahlen, da steige ich ja thematisch schon vollkommen aus, aber da stecken ja meistens ja auch, ich rede ja gerne in Bildern, auch Geschichten dahinter. Hast du ein paar Geschichten, wo du sagst, hier war es notwendig einzugreifen und du musst auch keine Namen nennen, sondern da gab es eine Aufgabe, ein Problem oder es gab einen Maschinencrash zum Beispiel. Wann werdet ihr gerufen? Hast du da ein paar kleine Inside-Stories, die Arbeit von euch so ein bisschen verdeutlichen für die, denen das genauso wenig sagt wie mir?
In erster Stelle müssen wir halt proaktiv unterstützen. Heißt, der Kunde hat eine Idee, um beispielsweise eine Maschine zu automatisieren. Er bespricht mit uns seine Idee und wir geben im Frühstadium einfach ihm ja eine gewisse Hilfestellung, welche Dinge muss er beachten im Herstellungsprozess. Welcher Aufwand steckt dahinter? Welche Dinge kann er alleine tun? Und wo benötigt er externe Unterstützung? Mhm. Die Dinge, die du jetzt angesprochen hast, sind eher die reaktiven.
Heißt, also bevor es quasi zu einem Crash kommt.
Richtig, oder zu einer Stilllegung oder zu einem Beinahe-Unfall etc. pp. Unsere Ausrichtung, proaktiv zu unterstützen. Alle reaktiven Dinge ist natürlich ein Zustand eingetreten,
der unschön ist. Ne?
Eventuell ein Maschinencrash. Maschinencrash kann heißen, zum Beispiel ist eine B- und Entladezelle mit einem Roboter, der eine Werkzeugmaschine belädt. In dem Fall hat eine Sensorabfrage im Greifer nicht so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Mhm. Dadurch kam es durch eine Mehrfachbeladung der Werkzeugmaschine und der Folgeschaden entstand in der Werkzeugmaschine. Gar nicht durch den Roboter aktiv ausgelöst, aber durch eine Verkettung von unglücklichen Umständen. Mhm.
Und dann kommt ihr quasi ins Spiel, um da das dann
zu analysieren.
Dass es nicht mehr passiert.
Richtig, erstmal zu analysieren, die Fehleranalyse, in dem Fall natürlich auch den Fehler abzustellen, damit es dann nicht mehr so passieren kann. Und da muss man ja sehen, wer ruft an? Mhm. Ruft der Maschinenhersteller an oder der Maschinenbetreiber?
Ja, okay.
Im ersten Step machen wir halt eine klassische Vorortbegehung. Mhm. Heißt, wir schauen uns die Maschine an. Oftmals sind die Maschinen dann halt noch im Stillstand durch diesen Crash. Wir machen halt eine Begutachtung, einen ersten Prüfbericht, welche Dinge sind jetzt für uns nachweisbar aufgetreten in einem Ist-Zustand und alles Weitere wird dann im Nachgang geprüft. Eventuell einen Elektroplan, dieses Programm etc. pp.
Dir gefallen unsere Inhalte? Dann kannst du uns ganz einfach unterstützen. Abonniere unseren Kanal, folge uns, hinterlasse, wenn dir was gefällt, auch gerne einen Kommentar. Und wenn du glaubst, dass andere Menschen dieser Inhalt gefallen könnte, teile den Link. Tausend Dank dafür, euer Johannes. Das heißt aber, ihr arbeitet dann schon auch sehr nah auch an dem Maschinenhersteller dran, oder? Weil das sind ja wahrscheinlich viele Sachen, die sehr komplex sind, um da auch einzusteigen und Sachen nachzuvollziehen, müsst ihr wahrscheinlich auch mit dem Maschinenhersteller dann auch sprechen, oder? Oder kriegt ihr dann Schaltpläne und wie dockt ihr euch dann an, um auch zu analysieren?
Das ist natürlich wieder der Vorteil der Sachverständigen. Wenn wir beim Maschinenhersteller nachfragen, ist dann auch direkt eine Kooperation da. Die sind natürlich daran auch interessiert, wenn ein Fehlverhalten stattgefunden hat, dieses dann abzustellen.
Ja, ist ja Arbeitszeit, ne, die auf beiden Seiten dann, auf allen drei Seiten aufgewendet wird, ne? Also auf der des Kunden, der die Maschine, also den Betreiber, den Maschinenhersteller und du letzten Endes.
Korrekt. Ja. Und auch so vom Kundenklientel. Wir betreuen ja den klassischen Maschinenbauer, ob jetzt im Bereich Verpackungsmaschinen, Thermoformmaschinen. Dann sind natürlich auch Roboterhersteller in unserem Kundenstamm, Hersteller für AGV-Systeme. Und wir haben halt einen speziellen Fokus. Ich sag mal so, die funktionale Sicherheit ist eine Stärke von uns, auch Sicherheitskonzepte zu entwickeln, auch Prototypenbegleitung. Heißt, auf einem FTS-System adaptiere ich dann noch einen sogenannten Cobot. Und da unterstützen wir halt mit unserem Praxis-Know-how.
Was war denn dein größter Fehler?
Mein größter Fehler, in der Funktion noch als Serviceleiter, Baustelle, am Folgetag war der Acceptance-Test bei einem OEM, größeren OEM. Dieses Programm vom Roboter lief noch nicht hundertprozentig. Was macht der Experte? Obwohl er es weiß, er darf es nicht. Gewisse Schutzmechanismen überbrücken. Ich habe sehr nah am Roboter gesessen, Automatik gestartet. Wie gesagt, Anlage war im Probebetrieb. Ich war mir, der Restrisiken bewusst. In dem Moment anscheinend doch nicht, weil war abends um 21 Uhr. Der Kaffee hat anscheinend auch nicht mehr gereicht. Ich habe Start gedrückt, hatte aber im Programm einen Vorzeichenfehler und habe mich selbst glücklicherweise nur mal eben kurz von dem Stuhl, wo ich gesessen habe, runtergeschubst mit dem Roboter. Ich habe keine richtigen Verletzungen gehabt, aber eher, ich brauchte eine Stunde, um wieder klar zu werden, weil oftmals der Unfall entsteht dem Experten und nicht dem Laien. Der Laie ist ja sehr zurückhaltend und sagt, ich halte erstmal Abstand. Das war wirklich so mein größter Fehler. Und auch diesen Input gebe ich immer sehr gerne weiter. Das ist immer gerade in Vorträgen, in Speaker-Slots, wenn ich auf der Bühne bin. Auch die Erfahrung gebe ich weiter. Mhm. Dem Experten. Zeitdruck, gewisse andere Zustände. Man möchte ja die Zeit irgendwie rausholen. Und dann fängt man an, Dinge zu überbrücken. Im ungünstigen Fall hat man so eine Situation selbst hervorgerufen.
Oh, da habe ich auch eine kleine Geschichte. Ich hatte eine Aufgabe gehabt, einen Prozess zu filmen für einen Maschinenbauer, der, ich will jetzt nicht sagen, was er macht, weil das, was passiert war, war schon ganz knapp vor Rot. Oder wie man es auch sagen, also hätten wir diesen Motorblock abbekommen, der auf so einem großen KUKA-Roboter war, der war so um die, ich glaube, 300-400 Kilo schwer, würde es uns gar nicht mehr geben. Wir sollten halt eben die verschiedenen Prozesse, die dann ein Motorblock durchgeht in der Maschine, abfilmen für das Erklärvideo. Und dann, das wurde schon, allein, dass wir schon in diesem Raum waren, war eigentlich ja nicht erlaubt, weil da mussten wir ja schon die Türen und die Lichtschranken übergehen, weil letzten Endes das schon da drin sehr gefährlich war. Es waren zwei Roboter, die dann auch eine Übergabe des Motorblocks hatten. Und jedenfalls ist an unserer Linse, die direkt vor unserem Kopf war, also Kamera noch dazwischen, zwischen Linse und Kopf, 1 Zentimeter vor der Linse ist mit einer Geschwindigkeit dieser Motorblock eines LKWs an uns vorbeigerauscht. Und eigentlich hieß es, ja, der Abstand, der reicht, der geht in Ordnung. Aber der war auch in Ordnung, ja, aber mit einer Differenz von 1,5 Zentimeter wäre es halt vorbei gewesen. Zumindest im ersten Schritt von der Kamera. Aber da haben wir schon gemerkt, oha, das ist nicht ohne. Also das kann auch richtig gefährlich ausgehen. Da waren wir dann auch danach ziemlich, war ein geiles Bild, ne? Wirklich. Das war ein Hero-Shot, würde man im Fachkreisen sprechen.
Du hast quasi den Windzug auch noch gespürt.
Ich habe alles gespürt. Also ich habe sogar das Metall gerochen gefühlt. Das war wirklich nah dran. Also wirklich ganz nah an unserem Kopf ist er vorbei. Und ein Roboter kennt ja da keinen Schmerz. Der zieht dann mit einer Geschwindigkeit XY den Motorblock an einem vorbei. Ob da jetzt der Kopf dazwischen ist oder nicht, spielt in dem Fall dem keine Rolle. Ja, das merkt er gar nicht. Wir hätten das gemerkt, ja, oder auch nicht mehr, ja, wenn wir es abbekommen hätten. Aber da war dann auch, okay, hey, wir müssen wirklich aufpassen, das ist hier kein Spielzeug, sondern das ist eine Waffe gegebenenfalls, ne? Aber das war erster Drehtag, wir waren noch total euphorisch und dann zieht über unseren Kopf hinweg dieser Motorblock. Dann wussten wir, okay, wir gucken erst mal zu, wie der Prozess funktioniert und nähern uns der Maschine. Weil wir mussten tatsächlich trotzdem weiterdrehen. Und aber auch die Perspektiven konnten wir ja nicht, die mussten wir ja, ne? Also wir konnten die ja nicht umgehen. Wir mussten die Sicherheitsmaßnahmen umgehen. Sonst hätten wir diese Sachen ja gar nicht filmen können. Aber das war ja unsere Aufgabe.
Du bist ja selber in vielen Produktionsstätten und deswegen hat man ja trennende Schutzeinrichtung, ich sag mal so im normalen Jargon, da steht ein Schutzzaun. Und wenn ich den Schutzzaun aufmache, bleibt alles, was innerhalb des Bereiches, erstmal stehen.
Oder du gehst rein und machst die Tür hinter dir wieder zu und der andere drückt auf OK.
Auch da gibt es Sicherheitsmechanismen.
Wenn man sie aktiviert, ja.
Nein, und das ist ja wirklich auch gerade dieses A und O, unsere Erfahrungswerte, die passenden Sicherheitskonzepte für den Kunden mitzuentwickeln.
Ja,
heißt, richtig. Wie häufig muss der rein? Warum muss er überhaupt in die Zelle rein? Weil letztendlich, ich automatisiere jetzt in dem Zug mit Robotern, um einen kontinuierlichen Prozess zu haben. Sollte ich alle 5 Minuten in die Zelle rein müssen, sollte man doch eher darüber nachdenken, ist mein Prozess passend? Also auch da geben wir viel Input, jetzt nicht nur klassisch, was musst du jetzt beachten im Bereich CE, sondern auch die Grundperformance von Automationslösungen.
Ja, absolut. Ich meine, man bucht ja auch nicht regelmäßig ein Filmteam, was dann, also dafür ist ja dann das nicht ausgelegt, aber tatsächlich, da gebe ich dir recht, man muss den Prozess schon gut angucken, um dann auch zu entscheiden, was macht da überhaupt Sinn. Also wenn da jemand öfters rein muss und kommt da nicht ran, dann ist es ja auch sehr zeitklauend am Ende das Projekt und nicht effizient gedacht. Okay, aber spannend, dass du da doch die Offenheit hast, über deine eigenen Fehler so zu sprechen, weil es hätte ja auch schief gehen können, gell?
Ist schon über eine Dekade rückwirkend, deswegen kann man auch mal offen drüber sprechen.
Das heißt, man kann nicht mehr herausfinden, bei wem es war. Ja, okay, aber das sowas passiert ja andauernd. Was ist so das Schlimmste, was bisher passiert ist bei dir? Oder bei Kunden von dir, wo du sagst, boah, das war echt, echt bitter, das hätte nicht passieren dürfen? Oder deswegen wurdet ihr erst gerufen?
Wir haben natürlich, ich sag mal, Verletzungen im Bereich der Sachverständigentätigkeit, Gutachtenerstellung, die irreversible Schäden davon tragen. Heißt, irgendwelche Gliedmaßen abgetrennt. Deswegen von der Ausrichtung lieber proaktiv zu unterstützen, als reaktiv, ich sag mal, so einen Unfallhergang zu analysieren, ich sag mal, rein mit dem Fokus Maschinensicherheit. Heißt, die Maschine ist ja per se, wenn die eine CE-Konformitätserklärung hat, ist Stand der Technik. Heißt, da sind akzeptables Restrisiko, was dann alles beschrieben ist in der Betriebsanleitung etc. pp. Und wir analysieren, gab es da einen Fehlerzustand? Hat der Nutzer der Anlage gewisse Dinge manipuliert, warum dieser Unfall entstanden ist? Oder gab es herstellerseitig gewisse Abweichungen?
Jetzt habe ich mal eine Frage. Wenn man jetzt, ich vertraue ja schon eigentlich auf einen guten Menschenverstand. Gut, jetzt als Filmer jetzt mal nicht, das mal ausgeklammert. Aber ob das eine Schneidemaschine ist bei den Druckereien, ne, wo die blöckeweise Papier durchtrennen, dass man da nicht reingreift, wenn die Maschine gerade schneidet, ist ja eigentlich auch so ein bisschen klar, ne? Also das macht man ja nicht freiwillig, sich so einem Risiko auszusetzen. Muss man all diese Zertifizierungen angehen? Ist das gesetzlich vorgeschrieben oder glaubst du, man könnte auch wieder mehr Freiheit geben, den Unternehmen auch auf den Menschenverstand zu setzen und nicht, weil am Ende, was passiert, du kannst ja dann ein Kind davor setzen am Ende. Ein Kind hat zwar nichts zu suchen, ne, an der Maschine, aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache, dass man auch Personal nutzt, die dafür ja auch zuständig sind und die Hirn haben. Weißt du, was ich meine? Also gibt es da eine Überregulierung vielleicht? Oder also ich nicht, dass ich das dich in Frage stellen möchte, aber ich nur, dass man das mal in den Raum wirft. Gibt es da eine Überregulierung oder glaubst du, man wie siehst du das?
Zielsetzung ist ja wirklich der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die morgens ihre Schicht anfängt, ich sag mal zum Beispiel um 6 Uhr, dass sie um 14 Uhr, ich sag mal, mit allen Gliedmaßen unversehrt nach Hause gehen kann und ich sag mal zu Hause mit ihren Kindern spielen etc. pp. Heißt, der Mensch steht im Vordergrund der Maschinensicherheit. Die Maschinensicherheit hat dann dieses Regelwerk, wo man sagt, okay, ich habe eine trennende Schutzeinrichtung. Ist eine Mindestanforderung oder eine einfache Umsetzung der Schutzmaßnahmen. Ich komme gar nicht an die Gefahrenstelle ran. Wenn ich die Türe öffne, steht alles. Dann gibt es natürlich Systeme, ich habe keine trennende Schutzeinrichtung, also kein Schutzzaun, sondern berührungslos wirkende Schutzsystem. Heißt, ein Lichtgitter. Ein Laserscanner, vielleicht auch schon mal gesehen bei dem einen oder anderen Unternehmen. Ja. Um diese Systeme halt konform umzusetzen, gibt's halt natürlich da wieder ein Regelwerk. Ich brauche einen gewissen Mindestabstand, weil ich kann ja in die Maschine reinlaufen. Ich brauche halt einen gewissen Abstand. Wenn ich einen Laserscanner einsetze und in 500 mm Entfernung ist aber meine gefahrbringende Bewegung, wo ich dann doch immer eine Verletzung erhalten kann, dann passt die Kombination nicht. Also okay. Per se durch Sicherheitstechnik ist die Maschine nicht auch sicher. Auch dafür gibt es wieder Regelwerk, ich sag mal normativ oder auch die Maschinenrichtlinie, wo die Mindestanforderungen gefestigt sind. Ich stimme dir zu, manchmal ein bisschen abstrakt, auch im Normen, in der Normenlandschaft. Der eine oder andere Kunde ruft ja an, Herr Müller, ich habe mir die Passage jetzt dreimal durchgelesen. Also aus dem Technikerblick, was muss ich jetzt tun? Manchmal steht halt in der Norm nicht klassisch wie in einem Tabellenbuch, ich habe den Abstand, dann musst du die anderen Faktoren auch noch so umsetzen. Manche Dinge sind in so einem Prosatext beschrieben oder auch unterschiedliche Möglichkeiten und wir unterstützen.
Du übersetzt es letzten Endes dann auch.
Sagt ihr ja manchmal so Mentor, Moderator. Einfach die Dinge nochmal in Praxisbezug zu setzen und ihm die Lösung zu zeigen.
Jetzt verstehe ich, was du machst. Du bist quasi der Übersetzer der zu komplexen Regelwerke, die man nicht versteht. Der Übersetzer bist du davon. Also du bringst es quasi nah an den, der es dann umsetzen muss in der Firma. Mal so ganz einfach erklärt.
Dem stimme ich zu. Dem stimme ich jetzt zu.
Okay.
Also nicht alles ist komplex. Gewisse Dinge sind komplex. Mhm. Und wir begleiten halt die Mindestanforderungen umzusetzen. Also in dem Zug, man kann sehr viel Sicherheitstechnik einsetzen. Dadurch wird ergo aber nicht die Maschine sicherer. Sondern manchmal setze ich dann sogar einen Manipulationsanreiz, weil derjenige, der die Maschine bedient, also der Operator, sagt dann, bevor ich da an die Stelle in der Maschine komme, muss ich 6 Schritte umsetzen. Ich habe aber keine Zeit, ein gewisser Produktions-, ich sag mal, Druck.
Richtig, ja.
Zeit damit ist Geld. Damit
manipuliert, ja.
Also ist doch der Best Case, die Maschine oder den Ablauf so zu konstruieren, dass ich keinen Manipulationsanreiz setze. Und da sage ich jedem Kunden, nimm deinen Mitarbeiter mit. Oder die Mitarbeiterin, die Maschine bedient. Die kennt dieses Bottleneck an der Maschine. Manchmal bin ich vor Ort, Herr Müller, ja gut, jetzt haben wir die Sicherheit erhöht, aber ich muss 18 Meter mehr laufen. Ich muss hier einen Reset drücken und an der anderen Stelle auch 18 Meter mehr. Für mich mehr Aufwand. Warum ist dieses so?
Das 100 Mal am Tag, da bist du auch nur 1,8 Kilometer gelaufen.
Sollten die 100 Mal am Tag nötig sein, sollte man sich den Prozess anschauen. Also dann stimmt im Prozess etwas nicht.
Ja. Wie viele Leute seid ihr eigentlich? Weil du hattest im Vorgespräch schon gesagt, dass ihr, weil ihr auch deutschlandweit tätig seid, ein großes Netz habt, auf das ihr zugreift, um überhaupt alles bewerkstelligen zu können, alle Aufträge. Wie groß ist euer Team?
Also aktuell mit uns beiden Geschäftsführern sind wir 4 Mitarbeiter oder 4 Personen. Bei M&P haben wir natürlich noch ein breites Expertennetzwerk, die wir dann temporär in Projekte einfach mit einbinden. Weil wir haben unseren Fokus wirklich rein auf die Maschinensicherheit, CE und Robotik gesetzt. Wir haben aber Projekte im Bereich Exonbewertung, das heißt Explosionsschutz, Baumusterprüfung, Zündquellenbewertung. Da haben wir eine breite Partnerlandschaft. Okay. Also wir treten als GU auf. Der Kunde möchte natürlich uns als ersten Ansprechpartner haben. In gewissen Projekten haben wir halt die Projektleitung. Also wie wir agieren, da sind wir sehr kundenorientiert.
Okay. Das heißt, ihr könnt dann relativ viele Aufträge auch dann abwickeln, weil ihr müsst nicht immer vor Ort sein und oder doch?
Ich sag mal, ich spreche jetzt nicht von Aufträgen, sondern immer so Projekten. Vieles macht man wirklich schon online. Remote, natürlich gewisse Situationen, da muss man einfach vor Ort an der Maschine sein. Wir probieren halt so einen Mix. Sagte ja eingangs schon im Vorgespräch, bei so einem ersten Projekt unterstützen wir den Kunden bis zu 100%. Also Hilfe zur Selbsthilfe. Bei einem zweiten Projekt benötigt er uns vielleicht nur noch online.
Als Übersetzer.
Wo er die Dokumente schon mal selbst erstellt, ein Sicherheitskonzept etc. pp. Er schickt uns die Dokumente, wir prüfen nur noch. Machen dann nochmal einen Online-Call zusammen. Wenn er wünscht, machen wir natürlich auch nochmal eine Safety-Abnahme. Also da sind wir wirklich zu 100% kundenorientiert.
Kurzer Werbeblock in eigener Sache. Stell dir vor, du hast dein eigenes Team, das jeden Monat erstklassigen, fesselnden Content für dich erstellt. Sei es Fotografie, Film oder 3D-Visualisierung. Wir bringen deine Ideen zum Leben und sorgen dafür, dass sie genau ins Schwarze treffen. Und das Beste daran, du hast die Kontrolle über dein monatliches Budget und kannst gemeinsam mit uns entscheiden, welche Projekte Priorität haben. Hast du selbst Filmmaterial aufgenommen, weißt aber nicht, wie du es schneiden sollst? Kein Problem, wir sind Meister im Filmschnitt und verwandeln dein Rohmaterial in ein atemberaubendes Meisterwerk. Oder hast du spezielle Anforderungen, wie zum Beispiel Content für Recruiting? Auch hier haben wir dich abgedeckt. Wir kreieren Content, der erreicht, überzeugt und deine Ziele vorantreibt. Lass uns gemeinsam etwas Großartiges erschaffen. Also lass uns gemeinsam durchstarten. Dein Johannes von der Champion Agency. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Interview.
Jetzt würde ich gerne von dir wissen, also du hast ja vorhin schon erklärt, warum du dann tatsächlich gewechselt bist in die Selbstständigkeit, weil die Geschäftsführung oder das Einsteigen in ein Unternehmen dann nicht funktioniert hat aufgrund des Lockdowns oder der
Pandemie.
Pandemie insgesamt. Hast du dich darauf gefreut gehabt, in die Selbstständigkeit zu gehen? Oder wie war das von deinem Gefühl her? Hattest du eine Alternative gehabt? Oder ich muss das jetzt machen, weil ich hatte eigentlich alles schon darauf vorbereitet, in den Laden einzusteigen. Wie war das Gefühl dabei?
Ich sag mal, im ersten Moment eine kleine Ernüchterung, weil bis dato ging mein Weg immer so, wie ich es geplant hatte. Und das war erstmalig so in meinem Berufsleben, wo ich sag, jetzt muss ich gewollt einen Schritt zurückgehen, was ich vorher so nicht kannte.
In was? Vom Gehalt her oder?
Ich sag mal, von der Planung her. Dort als Gesellschafter einzusteigen, durch Pandemie hat man den Rückschritt getan und dann wirklich auf eigenen Beinen zu stehen. Mhm. Ich habe natürlich im Vorhinein schon mal im Markt nachgefragt, wie denn so der Bedarf ist. Und ab dem ersten Tag der Selbstständigkeit hatte ich schon Aufträge. Also war jetzt nicht so für mich der Sprung ins kalte Wasser. Und einfach so, wenn man 25 Jahre im Maschinenbau und Automatisierung unterwegs ist.
Dann kennt man schon die eine oder andere Person. Ja.
Kennt man schon und man hat, wie gesagt, mal vorgefühlt. Und dann habe ich ja natürlich auch schnell festgestellt, ich bekomme so viele Anfragen, das kann ich alleine ja gar nicht abwickeln. Also ich habe mich dann wirklich gestreckt so anderthalb Jahre und habe dann, wie gesagt, meinen ehemaligen Kollegen Igor angesprochen. Ich sage, Igor, ich schaff's nicht mehr alleine. Wir hatten noch mal 2016 die Idee. Du kennst den Bierdeckel noch. Er ist okay. Da muss ich mal eine Nacht drüber schlafen. Und er hat sich dann wirklich entschieden, ich sag mal, sein Angestelltenverhältnis zu beenden und hier als Gesellschafter mit einzusteigen und auch als Mitgründer. Ja, und
stark. Okay.
Im Juni 24 haben wir jetzt schon unser Zweijähriges und für uns manchmal immer noch eine Art Zeitreise. Wenn wir sagen, wo waren wir vor einem Jahr, wo waren wir vor zwei Jahren?
Es ist schneller geworden,
ja,
oder?
Ja, wo sind wir jetzt auf einmal? Mhm. Also eine Abenteuerreise.
Ja, und trotzdem für dich alles planbar, weil du sagtest, du bist eher schon so der planbare Mensch und lässt sich das gerade alles gut planen für dich oder sagst du, boah, das ist immer noch eine Achterbahnfahrt, dass es knallt?
Ich sag mal, anderthalb Jahre rückblickend, man hat auch eine Lernkurve. Auch welche Dinge sagt man auch dem Kunden zu, so einen klassischen Workflow, das hat sich jetzt schon sehr gut eingespielt, natürlich auch mit dem breit gefächerten Partnernetzwerk. Heißt, Kapazität ist halt immer so eine Art Bottleneck bei uns, weil wir haben ja kein Produkt, also kein physisches Produkt. Ich habe ja keinen Roboter im Lager oder andere Dinge, ist halt unser Know-how. Und da ist halt wirklich mittlerweile auch unsere Stärke, dieses passende Partnernetzwerk.
Mhm. Könntest du dir auch vorstellen, einen Know-how-Bolzen anzuzüchten hier im hier bei dir im Büro, wo du sagst, boah, ich bringe ihm alles bei, was geht, um das Bottleneck-Thema gleich abzufedern? Oder sagst du, das ist eh besser, das auf ein großes Netzwerk zuzugreifen, die können auch mehr stemmen? Oder willst du, weil da muss ich auch Know-how abgeben letzten Endes, ne? Auf der Gegenseite wahrscheinlich hast du da auch viel Know-how, auf das du zugreifen kannst in gewisser Maßen. Wie siehst du das?
Da gab es schon unterschiedliche Überlegungen. Letztendlich von der aktuellen Situation her, Faktor Zeit. Mhm. Den Know-how-Transfer während der klassischen Projektarbeit würde anscheinend heißen so 24/7. Wir haben, ich sag mal, mittlerweile ja die Wogen geglättet, durch dieses Partnernetzwerk einfach Dinge mal weiter streuen zu können. Da sind wir noch so ein bisschen, ja nicht im Zwiespalt, aber die Überlegung, wie machen wir da jetzt weiter? Bleiben wir einfach von der festen Kapazität, so wie wir jetzt sind, oder stocken noch mal vereinzelt auf? Oder machen wir noch einen größeren Schritt? So als Unternehmer hat man ja eine Mission und eine Vision. Also wir haben viele Überlegungen, auch KI in unseren Daily Business mit einpflegen zu lassen. Also wir haben mehrere Ideen. Die eine oder andere, ja, reift gerade. Da halten wir natürlich auch Unterstützung aus unserem Partnernetzwerk. Ich habe da halt ein fundiertes Netzwerk so im C-Level, CTOs und CEOs, die einfach so ein paar Impulse
mitbringen.
Ja, geben. Mitbringen und wir unsere Ideen mit denen teilen und die sagen, Jens und Igor, ja, gute Idee, aber noch nicht marktreif.
Okay.
Etc. pp.
Aber sowas anzustreben, wie zum Beispiel die international zertifizierte Sachverständigen-Team, das würde jetzt keinen, das gibt es wahrscheinlich auch gar nicht, oder? Oder reicht die EU? Wahrscheinlich reicht ja auch
also
das
Also meines National, Wissens, ne? Das wäre ja auf ISO-Ebene, also global. Ja. Wir sind jetzt innerhalb der EU zertifiziert, aber letztendlich unser Schwerpunkt ist halt Deutschland vom Einzugsgebiet.
Ja.
Gut, wir haben natürlich auch Projekte in der Dachregion, in Benelux, jetzt haben wir ein Projekt in Spanien, aber das hält sich alles in Grenzen.
Wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen sagt, hey, wir sitzen hier im schönen Stuttgart, möchten aber vielleicht noch eine Fabrik in Portugal aufmachen, weil da die Menschen mehr Arbeit suchen, da kriegen wir ja noch Leute bei, dann ändert sich ja rein theoretisch diese Sicherheitsmaßnahme jetzt nicht unbedingt länderübergreifend, oder? Oder kann man schon sagen, es gibt andere Vorschriften, obwohl ich glaube nicht, dass es in anderen Ländern mehr Vorschriften gibt als hier bei uns in Deutschland, aber das wäre jetzt mal eine Kritikfrage. Nee, aber wie geht ihr da vor? Werdet ihr da auch gebucht für solche Geschichten dann? Zum Beispiel einen Maschinenpark dann in Portugal zu betreuen? Oder sagt ihr, nee, das ist ein anderes Land mit anderen Vorschriften, da sind wir nicht in der Materie, das geht nicht?
In Bezug der Maschinensicherheit, das ist ja gerade die Zielsetzung. Wir haben harmonisierte Standards, also harmonisierte Normen, wie auch Richtlinien, heißt die Anforderung, ob jetzt in Deutschland oder in anderen teilnehmenden Staaten, die zur EU gehören, jeder hat die gleichen CE-Anforderungen. Das ist ja die Zielsetzung, alles sehr transparent zu machen.
Okay.
Der einzige Unterschied, die nationalen Arbeitsschutzanforderungen. Wir hatten ein Projekt in Spanien. Da sind gegebenenfalls andere Anforderungen. Gegebenenfalls, also niedriger, vielleicht höher oder auch gleichwertig mit den deutschen Anforderungen. Deswegen auch da der Unterschied nochmal oder die Info. Auf EU-Ebene sind wir zertifiziert für Maschinensicherheit CE-Kennzeichnung und Robotik und Handhabung. National bin ich halt geprüfter Sachverständiger für Arbeitssicherheit, weil rein auf den deutschen Arbeitsschutz meine Sachverständigentätigkeit abgestimmt ist.
Wo geht dann die Reise hin in den nächsten Jahren? Was habt ihr noch so vor? Was steht auf dem Bierdeckel?
Ich sag mal, wir haben schon mehr umgesetzt, wie auf dem Bierdeckel jetzt gestanden hat. Deswegen Igor zwischendurch, können wir nochmal eben zurückblicken, wo waren wir gesagt vor 12 Monaten? Sagt ja, wir haben gewisse Perspektiven, auch KI in unser Workflow mit einzubinden. braucht man natürlich wieder tatkräftige Partner. Wo konkret die Reise hingeht, wir möchten einfach dieses Fundament noch weiter stärken, so wie wir jetzt ja unterwegs sind. Mittlerweile einen dreistelligen Kundenstamm vom KMU bis DAX-Konzern. Also wir sind da sehr breit gefächert und werden natürlich oftmals auch weiterempfohlen.
Mhm. Ja.
Und das einfach nochmal in Bezug, sprachst du ja LinkedIn, ja, unsere Bekanntheit jetzt zu steigern.
Mhm.
Einfach, wenn eine Aufgabenstellung da ist, oh, ich weiß, wen ich zuerst frage, M&P.
Ja, ja. Darüber hatten wir auch gesprochen, die Strahlkraft eurer Marke und von auch die Nahbarkeit, die ihr habt. Ihr seid nicht irgendein Unternehmen, wo es nur Nummern gibt, sondern ihr seid zwei Personen, die Know-how-Bolzen sind, ja, die auf viel Erfahrung zurückgreifen können und diese Erfahrung gibt ihr ja dann weiter. Und das ist nahbar. Das seid ihr, die dahinter stehen. Und das, glaube ich, führt auch dazu, dass eben die Anfragen eher zu euch finden, als dass ihr Kaltakquise machen müsst und versucht, andere auf euch aufmerksam zu machen, weil ihr einfach aus Erfahrung sprechen könnt und das zieht halt eher an, ne? Weil ihr Lösungen bringt zu Themen, Aufgaben, Probleme, die halt in Unternehmen stattfinden.
Du hast ja angesprochen, ich bin halt in persona sehr viel unterwegs. Mhm. Ob jetzt als Speaker in gewissen Runden oder als Moderator oder als mit Vorträgen in Bezug, ja, Einfachheit der Automatisierung, auch die Sicherheitsanforderungen einfach umzusetzen. Und das höre ich ja immer wieder, oh Herr Müller, jetzt durch Ihren Vortrag, durch 20 Minuten Impulsvortrag, haben Sie mich voll abgeholt. Das, was Sie da präsentiert haben, das bin ich, aber ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Also gut, mhm, dass ich heute hier war.
Mhm. Ja, Komplexität in einfaches Deutsch zu bringen, ist nicht einfach. Aber wenn man das hinkriegt, hat man Fans. Gerade in dem Bereich. Ja, ich will nicht wissen, wie so ein Regelwerk aussieht.
Ja. Manchmal, oder der eine oder andere Kunde, Herr Müller, Sie müssen einfach zu uns kommen, weil Sie haben Freude daran, die normativen Anforderungen auszulegen und uns auch zu übersetzen. Sie müssen einfach zu uns kommen. Für uns ist halt manchmal, ja, ist jetzt nicht Topic, Dokumentenlage zu prüfen oder Dokumente umzusetzen, etc.
Habt ihr auch Umsatzziele, die dann auf dem Bierdeckel draufstehen oder hat das bisher noch keine Priorität gehabt?
Umsatzziele ist für uns, ich sag mal, keine Kennzahl.
Okay.
Wir sind gut ausgelastet und da, wo wir jetzt stehen, ist Fleiß und harte Arbeit. Mhm. Also jetzt sitzen wir in entspannter Runde, ich sag mal, in den Anfängen. Dann hat man auch schon mal bis abends 10, 11, 12 Uhr hier im Büro gesessen oder zu der Zeit noch im Homeoffice und hat einfach, ich sag mal, just in time die Projekte umgesetzt. Wie gesagt, mittlerweile durch die breitere Verteilung ist jetzt nicht die Prämisse, einen 12-Stunden-Tag jeden Tag auch zu haben.
Ja, gut, ist ja auch nicht so gesund eigentlich, ne?
Wie gesagt, aber als Start-up, ja,
muss man
manchmal ein bisschen abstrakt mit 25 Jahren Berufserfahrung jetzt in meiner Person ein Start-up zu sein, ja, aber formell sind wir halt ein Start-up mit 25 Jahren oder kumuliert mit 35 oder fast 40 Jahren Erfahrung, die wir halt teilen.
Ja.
Und halt gerade die komplexen Dinge einfach rüberzubringen.
Mhm.
Vielleicht hilft dann auch so meine rheinländische Mentalität, so Brackenheim ist halt im Ländle oder in der Lend.
Stimmt.
Vielleicht hilft dieses oder die Thematik
kann ich dann auch. Wo kommst du genau
hin? Ja, aus dem Kreis Kleve, also Niederrhein, an der holländischen Grenze.
Ja.
Durch einen Komponenten- und Greiferhersteller bin ich halt vor Jahren hier nach Brackenheim gekommen.
Ja, dann hier Fuß gefasst und hier geblieben.
Dann ist man hier beheimatet.
Ja. Hast du Familie eigentlich?
Familie, eine Frau,
ja,
eine Tochter.
Ach schön.
Die wird natürlich groß mit CE. Ah, Papa, schon mal, hier ist CE drauf. Alles ist sicher. Also
stimmt, weil das tatsächlich das CE, das ist auf vielen Sachen drauf. Ich glaube, selbst auf Kameraausrüstung oder so.
Kameraausrüstung, weil da halt ein Akku
mit drin
oder
ist.
Auf Spielzeug.
Ja, stimmt.
Heißt einfach, dieses Produkt erfüllt die Anforderung.
Zu funktionieren.
Sicherheit.
Ach so, Sicherheit, dass er nicht explodiert.
Richtig, einfach die Sicherheitsanforderung.
Oh, mir ist mal ein Akku hochgegangen. Das Ladegerät eines Akkus. Nicht der Akku, weil das wäre ein Problem gewesen. Das war so ein großer Lithium-Akku für ein Blitzgerät. Da ist aber zum Glück das Ladegerät kaputt gegangen. Und nicht der Akku. Das wäre blöd gewesen, tatsächlich. Das will man nicht haben.
Nein, also CE hat eine Bewandtnis.
Ja.
Im Vordergrund steht da einfach, ich habe ein sicheres Produkt.
Okay.
Bei einer Maschine ist es natürlich dann etwas komplexer als bei einer Komponente. Auch dein Smartphone hat ein CE, sind Elektronikbauteile etc. pp.
Okay, spannend.
Aber deswegen haben wir uns ja spezialisiert auf die Maschine.
Ja.
Wir bekommen natürlich auch Anfragen CE-Zertifizierung für Spielkarten. Wo wir sagen, ja, ist Thema CE, aber unser Fokus ist halt die Maschine. Mhm. Aber wir sind ja auch nicht allein in
auf
Deutschland,
dem Markt. Ja, sonst wär's hart.
Die das Thema CE bedienen.
Ja. Was bedeutet denn für dich Erfolg?
Erfolg, also aus meiner Perspektive, ja, so eine Selbstverwirklichung.
Ja.
Also
deswegen auch keine Umsatzziele,
Träume,
ne?
Sondern, nee, deswegen ja. Träume sind ja nicht nahbar. Ja, ein Traum bleibt ein Traum. Erfolg ist das, ja, hier jetzt. Mhm. Wir haben ein größeres Büro. Wir haben, ich sag mal, uns zeitliche Freiheiten erarbeitet. Mhm. Also wir haben die Zeit vorgeholt und jetzt haben wir halt die Zeitreserve. Und mittlerweile ist mir dann auch Zeit wertvoller als gewisse Umsatzzahl.
Ja. Muss und halt du hast ja auch echt Spaß an der Arbeit, ne? Muss man auch dazu sagen.
In der richtigen Balance und ja, es ist für mich keine Arbeit. Ja. Das ist meine.
Viele du hast Bock. Sagen,
ja, Bock, Passion, wie gesagt.
Oder Hirsch, Hirsch ist noch besser.
Hirsch, habe ich so noch nicht gehört.
Hirsch, ich hab Hirsch. Besser als Bock. Einen Hirsch haben kannst als einen Bock. Also,
nein, eine Passion, einfach dieses Themengebiet durchgängig im Feld zu verbreiten und den richtigen Input einfach zu geben. Also sind Anforderungen und wenn man die Anforderungen vorher kennt, bevor man anfängt, dann wird es auch ein Erfolg. Zum Beispiel, ich kann ja auch selbst mein Haus bauen. Ich gehe jetzt in den Baustoffhandel, sag ja, ich brauche mal Baustoffe und ich möchte mir mein Haus bauen. Wenn ich halt nicht derjenige bin, der die Expertise hat, dann fange ich einfach mal an und wundere mich, dass bei der ersten Deckenlage auf einmal meine Wände zusammenstürzen oder mein Haus umkippt, weil ich halt nur 10 Zentimeter Fundament gegossen habe.
Wird wahrscheinlich auch schon mal im Keller passieren dann, bevor das erste.
Und ähnlich ist bei der Maschine, wie gesagt, da noch so ein Best Practice. Man bekommt vom Kunden ein Video, ein paar Fotos. Ja, Herr Müller, Maschine läuft. Kommen Sie mal eben vorbei, wir brauchen noch CE. Dann bringe ich genau dieses Beispiel. Ist immer ähnlich. Ich habe jetzt mein Haus selbst gebaut. Ich wohne schon in meinem Haus. Und jetzt gehe ich zum Architekten. Dann fragt der Architekt mich ja auch.
Hält die Wand.
Was haben Sie denn unter Ihrer Raufasertapete? Haben Sie da jetzt Holsteinerwerk, Ytongsteine? Und so ähnlich ist das bei der Maschine. Wir müssen ja erstmal das Fundament an Ihrer Maschine analysieren. Und haben Sie da schon eine deutliche Abweichung? Dann sprechen wir von einem Redesign oder Re-Engineering. Heißt, wir müssen erstmal ein bisschen wieder zurückbauen, den Stand der Technik umsetzen. Mhm. Heißt, ein deutlicher Mehraufwand. Und deswegen ja proaktiv hat der Kunde eine Idee, im Frühstadium bei uns melden. Wir besprechen mal die Möglichkeiten. Absolut. Und dann hat er auch sein Ziel, sein erreichbares Ziel vor Augen. Mhm. Mhm. Und nicht im Nachgang, ich sag mal, einfach ausgedrückt, eine Baustelle.
Total. Spannend. Ich danke dir.
Johannes, ich danke dir.
Wir haben nicht mehr viel Zeit. Vielen, vielen Dank für das Interview. Wenn euch das gefallen hat, was ihr gesehen habt und gehört habt, dann folgt uns, erzählt anderen von uns und wenn ihr es ganz übertreiben möchtet, vielleicht lasst ihr den einen oder anderen Kommentar oder Bewertung da. Wir freuen uns. Ansonsten, ihr müsst nichts machen. Sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer Johannes von The Hidden Champion. Bis denn.
Das war's mal wieder. Vielen Dank, dass du dabei geblieben bist. Besuch uns gerne auch auf unseren Social Media Seiten und vernetze dich mit uns auf LinkedIn unter The Hidden Champion. Neben unseren Interviews posten wir regelmäßig knackige Kurzbeiträge, die dich natürlich auch zum Nachdenken anregen sollen. Lass dich inspirieren und nimm das eine oder andere Thema auch für dich mit. Denn hier gilt, lerne von den Besten und mache nur so viele Fehler wie wirklich notwendig. Kennst du jemanden, den du hier auch gerne mal hören möchtest? Dann schlage ihn uns vor, vielleicht findet sich dein Vorschlag hier bald wieder. Bis zum nächsten Mal, dein Johannes Wosilat von The Hidden Champion. Ciao!